So, als nächstes ist jetzt der
Andreas Mund?
Andreas Mund dran und der wird uns was zum Thema Debian-Verein und Umsteiger erzählen.
So, funktioniert, oder? Ja, guten Morgen von meiner Seite nochmal allerseits. Die Idee zu dem Vortrag ist gekommen bei einem dieser vielen Gespräche, was ist die beste Distribution, beziehungsweise man merkt dann ja schnell, dass es die beste Distribution nicht gibt, sondern dass auch immer davon abhängt, wer damit was machen will. Und ja, es ging darum, was ist eine gute Einsteigerdistribution. Und ich habe gesagt, ja, wenn man ein paar Tricks kennt, ein bisschen Know-how hat, dann kann man eigentlich mit Debian auch schon als Einsteiger genauso gut arbeiten wie mit so diesen typischen bekannten Einsteigerdistributionen. Und ein Kollege hat dann gesagt, ja, gebe ich dir recht, aber Betonung liegt auf bisschen Know-how, weil wo kriegt man das her? Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, das ist wirklich nicht leicht zu finden. Wenn man da recherchiert oder so, da findet man so viele Sachen, gerade als Einsteiger, gerade als Umsteiger. Das zu bewerten ist einfach schwierig. Man müsste es mal aufschreiben. Müsste mal aufschreiben, was ist eigentlich, was sind diese Tricks da, die paar Sachen, die man braucht, und dann funktioniert das genauso wie halt andere Distributionen, die den Ruf haben, leichter bedienbar sein für Einsteiger. Und so ist die Idee gekommen zu dem Vortrag, und ich habe das jetzt mal alles aufgeschrieben und möchte es jetzt mal vorstellen. Wenn irgendwelche Fragen sind, ich denke, wir können gleich die dann stellen an Ort und Stelle. Am Ende, denke ich, werden wir dann auch noch ein bisschen Zeit haben, um vielleicht sind auch Ergänzungen da, eigene Erfahrungen, dass wir da noch ein bisschen das einfließen lassen können.
Ich habe schon mal eine Frage, und zwar brauche ich einen Rechner.
Ups. Ja, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Würden diejenigen, die hinten sitzende Fragen haben, ganz einfach nach vorne kommen, weil das Mikrokabel ist nur endlich lang.
Ich habe eine ganz einfache Frage, und zwar brauche ich ja, um damit arbeiten zu können, in Hardware und Software. Und welchen Weg gehe ich am günstigsten bei der Hardwareauswahl? Und jetzt, wie komme ich an das Debian ran, also an die Software ran?
Ja, das ist
Das
alles dann
kommt noch,
Teil
ne?
von dem Vortrag. Also
Kommt noch.
fangen wir mal an
Entschuldigung.
und dann.
Sorry.
Also ganz kurz Übersicht über das, was ich erzählen werde. Also ich werde erst mal kurz das Debian-Projekt und Debian GNU/Linux, die Distribution, vorstellen. Das sind ein paar Sachen, die sie von anderen Distributionen unterscheidet und die ich denke, die ganz wichtig sind. Dann werde ich auf die Installation eingehen, wie die abläuft und worauf man da achten muss, insbesondere wenn man noch ein zweites Betriebssystem auf dem Rechner hat. Dann möchte ich was über Firmware erzählen, was da die Problematik ist und wie man das pragmatisch lösen kann. Dann über Backports, werden wir sehen, was sich dahinter verbirgt. Und dann habe ich noch einen Abschnitt über Hilfe und wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, über Bug-Reporting. Ganz kurz, jetzt am Anfang mal das Projekt. Was ist das Besondere? Ich habe da mal geguckt auf Wikipedia. Wenn man das so liest, dann wird hervorgehoben, dass es eine nicht kommerzielle Distribution ist und eine der ältesten Distributionen, dass die von Freiwilligen gemacht wird und dass es eine starke Verbindung zu den Prinzipien von freier Software besteht und ein demokratisches Projektleitung. Ein paar Fakten dazu. Also es wurde 1993, vor gut 20 Jahren wurde es ins Leben gerufen, das Debian-Projekt. Es sind ungefähr 1000 Debian-Entwickler, ungefähr 250 Debian-Maintainer und aber noch ganz viele weitere Beteiligte, die dazu beitragen, die aber jetzt sozusagen keinen offiziellen Status in dem Projekt haben. Man kann zurückschauen, was waren die Ideen, als das Projekt gegründet wurde, und man findet da, dass das eigentlich wirklich dieser aktuellen Beschreibung entspricht. Man hat schon damals 1994 in so einem Manifest wurde gesagt, es soll eine Distribution sein, die offen entwickelt wird im Geiste von GNU und Linux und eine nicht kommerzielle Distribution, die aber im kommerziellen Markt bestehen soll. Also die ist nicht irgendwie so ein, ja, Hobbyprojekt ist, aus Jux und Dollerei, sondern das soll wirklich was sein, was auch höchsten Ansprüchen im Unternehmen auch genügt. Ja, dieses Projekt, das hat drei wichtige Dokumente, auf die es aufbaut. Möchte ich hier nur mehr oder weniger kurz erwähnen, wen das interessiert. Das ist ganz interessant. Ich meine, das ist eine weltweite Gruppe aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, unterschiedlichsten Religionen, unterschiedliche Geschichte, die dieses Projekt managt. Und es ist erstaunlich auch so, als sagen wir für jemand, der sich für gesellschaftliche Entwicklung und so interessiert. Ja, wie funktioniert sowas? Was braucht man da für Regeln? Braucht man da Regeln? Wie sollen die Regeln formuliert sein und so weiter? Und das ist ja manchmal erstaunlich, dass das funktioniert. Und die Basis von dem Ganzen sind drei wichtige Dokumente, die ich ganz kurz halt hier erwähnen möchte. Einmal ist das dieser Social Contract. Da steht zum Beispiel drin, dass es immer 100% frei bleiben wird, also dass nicht irgendwie Teile davon halt nur einmal gegen Geld oder halt auch unfrei werden sollen. Dann wird betont eine Kollaboration mit allen, die dort beteiligt sind, also auch mit den Herstellern von der Software, die das direkt programmieren. Dann, was in heutigen Zeit ein bisschen ungewöhnlich ist, ist der dritte Punkt. Man wird die Probleme nicht verbergen. Es ist ja heute eher so, dass man sich möglichst gut darstellt, immer so, dass man sich gut verkauft. Heißt immer, es hat eher das Gefühl, dass eher, man nicht so ehrlich ist, eher ein bisschen die Probleme gern vertuscht. Und hier steht ganz klar drin, dass man diese Probleme offen diskutieren muss und halt mit der Idee dahinter, dass nur ein Problem, das man irgendwie erkennt, das man formuliert, dass man das dann halt auch lösen kann. Dann ein Punkt, der nachher noch wichtig wird, ist, was sind die Prioritäten? Und das sind zwei Sachen, die sich manchmal ein bisschen zu widersprechen scheinen, zumindest auf kurze Sicht. Auf lange Sicht münden sie dann vielleicht wieder ineinander. Das sind einmal die Benutzer, sind die Priorität, und dann aber auch die freie Software. Und es wird dann in einem fünften Punkt darauf eingegangen, was sind die Ansprüche, die wir an freie Software stellen. Also im Prinzip eine Definition von freier Software. Das ist formuliert in den Free Software Guidelines. Hier auch mal einfach nur mal die Überschriften rausgegriffen, möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Letzten Endes ist es bis auf ein paar wenige Fälle überlappt es mit den vier Freiheiten, die von der Free Software Foundation formuliert wurden, dass man ein Programm zu jedem Zweck ausführen kann, dass man es studieren können soll, dass man es weitergeben können soll und dass man es auch verändern können soll und weiterentwickeln können soll. Okay, dann habe ich gerade schon gesagt, das ist eine Organisation weltweit, unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Generationen, kultureller Hintergrund und so weiter. Ja, wie organisiert man das? Wie schafft man das, dass die gut zusammenarbeiten? Und da gibt es so eine Art, ja, wie eine Verfassung, die sich das Projekt gegeben hat. Ist hier ein bisschen skizziert. Da gibt es einmal so einen Projektleiter, der wird jedes Jahr gewählt von den Entwicklern. Der kann verschiedene Leute delegieren. Der hat ein technisches Komitee, das so technische Streitereien, kann das angerufen werden und das versucht dann da die beste technische Lösung zu finden. Es gibt einen Sekretär, der sich darum kümmert, dass halt die Regularien eingehalten werden bei Wahlen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich wie ein ein Staat ohne Staatsgebiet gewissermaßen, aber ist auch ein Stück weit formuliert in dieser Konstitution, wie das alles ineinander greift. Kurz zusammengefasst, dieser Teil, das ist ein Projekt, wo man sich mit identifizieren kann. Wir haben hier das Thema, es ist dein Projekt, und ich denke, das trifft für Debian in besonderem Maße zu, weil ja jeder da mitmachen kann, jeder da auch eingeladen ist mitzumachen und man wirklich was gestalten kann. Das ist nicht so, dass da irgendwie mal dann ein Geldgeber sagt, ja, das für uns rentiert sich das nicht mehr, wir machen das doch zu oder so, sondern das sind wirklich die Leute, die das machen. Hier ein Bild von der letztjährigen Debian-Konferenz. Jedes Jahr gibt es so eine Konferenz, wo auch jeder teilnehmen kann. Es sind natürlich sehr viele Entwickler dort, wird viel diskutiert, sind viele Vorträge, ein bisschen so wie hier der Linux-Tag auch, aber über einen längeren Zeitraum. Immer eine Woche ist es so ungefähr. Okay, wo kommt die Software her, wo geht die hin? Wie funktioniert das mit dem mit der Herstellung von der Distribution, möchte ich hier mal darlegen. Also es gibt verschiedene Projekte, die nennt man Upstream, die programmieren die Programme, sagen wir mal so. Beispiel dafür ist zum Beispiel Mozilla Foundation, die macht bekannteste den Firefox Webbrowser oder LibreOffice Document Foundation, die macht LibreOffice und so gibt es ja, fast endlos viele Projekte von großen, bekannten Stiftungen über Firmen bis zu Einzelpersonen, die einfach so eine Software herstellen und die halt im Quelltext zur Verfügung stellen. Und was jetzt die Entwickler machen, die paketieren das, die versehen dieses Programm, sage ich mal, mit zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Abhängigkeiten. Braucht dieses Programm bestimmte Bibliotheken auf dem Computer? Was für welche Architektur ist es geeignet und so weiter? Was macht es überhaupt und so? Also so eine Art Meta-Informationen werden da hinzugefügt und man macht ein Debian-Paket draus. Und dieses Paket, das ist das, was man dann am Ende in die Distribution installiert. Vielleicht mal kurz, dass ich es ein bisschen einschätzen kann. Wer verwendet schon eine Linux-Distribution hier? Eigentlich alle. Also jeder weiß Paketmanagement, wie das im Groben und Ganzen funktioniert. Also es ist wie so ein App-Store, könnte man sagen, wo man lädt nicht gewissermaßen, wie man es aus anderen Systemen kennt, wild irgendwas aus dem Internet runter und macht es dann auf seinen Computer und klickt da auf Ausführen und dann ist es halt irgendwie da oder auch nicht, je nachdem, sondern das ist noch zusätzlich in einem Rahmen drin, wo diese Software auf dem Computer verwaltet wird. Ja, jetzt haben wir das Debian-Paket und das wird dann, nennt man Upload, das wird draufgeladen in so eine Queue, heißt es, eine Schlange, wo das erstmal drin ist, also es ist ein FTP-Server, wo das dann mal liegt und das wird dort begutachtet von einem Debian-Team, dass es den Ansprüchen genügt von Debian, also gerade, dass es halt überhaupt veröffentlicht werden darf, dass es die Lizenz erfüllt, diese Free Software Guidelines und dass es halt auch technisch angemessen ist. Und nach diesen Prüfungen kommt es in eine Softwarequelle, die heißt Unstable. Und dort ist es jetzt erstmal eine Zeit lang wird getestet. Wir werden gleich sehen, man kann diesen Zweig der Distribution kann man auch installieren. Da gibt es oft Veränderungen, weil es gewissermaßen, wie man hier sieht, alles was Neues kommt erstmal dort rein. Und da wird es getestet und nach einer gewissen Zeit, wenn da keine größeren Unzulänglichkeiten auftreten, dann wandert das automatisch normalerweise in diesen Testing-Zweig. Das ist auch wieder so eine Softwarequelle, wo ich auch wieder Pakete draus installieren kann. Dieser Testing-Zweig, der wird dann lebt vor sich hin. Da kommen immer wieder neue Pakete rein, neue Entwicklungen schlagen sich dort nieder und ungefähr alle 2 Jahre wird er dann eingefroren. Das heißt, dass es keine automatische Migration von dem Unstable zu dem Testing mehr gibt. Und es werden alle Fehler, die hier in dem Testing auflaufen, die werden kategorisiert wie groß das Problem ist. Und es gibt dann sogenannte Release Candidate. Release Critical Bugs, also Bugs, die inakzeptabel sind für einen Release und die werden dann behoben und nach einer gewissen Zeit wird es dann, dieses Testing wird dann zu dem Stable Release Also das wird dann eingefroren, sagt man da dazu, da kann nichts mehr rein und ja, raus kann es eventuell schon noch, aber es sollte eigentlich nicht passieren, weil im Idealfall sind alle Fehler behoben, die wirklich kritisch sind und man hat hier das Stable Release, das man dann installieren kann. Okay, ich habe das hier nochmal aufgeschrieben, also dieses Stable Release ungefähr. Es gibt keinen festen Zyklus, dass man irgendwie sagen könnte, ja, das ist immer, was weiß ich, im Februar jedes Jahr, dass dieses Release rauskommt, sondern Debian sagt da einfach, es wird veröffentlicht, wenn die Zeit reif dazu ist. Also wenn es fertig ist. Es soll nicht irgendwie so sein, ja, da hat mal ein Manager gewissermaßen Termin gesetzt. Kennt vielleicht jeder auch aus der Berufswelt, gibt es da ja immer wieder, da ist halt der Termin. Und jeder weiß, das ist zwar noch nicht fertig, aber man muss den Termin halten und jetzt schickt man es halt halbfertig raus und der Rest macht man irgendwie hinterher. Gerade diesen Effekt wollte man da vermeiden und hat dann gesagt, okay, wir machen es, bis es fertig ist und dann machen wir die Veröffentlichung. Hat sich jetzt herauskristallisiert, dass es immer ungefähr 2 Jahre sind. Es ist klar, dass es auch Vorteile hat, wenn da eine gewisse Regelmäßigkeit da ist, dass die Leute sich darauf einstellen können, dass man es planen kann. Und es wird schon geschaut, dass das jetzt nicht, dass es pragmatisch damit umgeht. Aber es ist kein fester Termin, der unverrückbar wäre. Nach so einem Release gibt es nur mehr Security-Fixes und also Sicherheitsfehler werden behoben und größere Fehler können auch behoben werden. Aber es ist ein bisschen aufwendiger, die Fehler zu beheben. Also es ist ein bisschen die Politik, dass man sagt, okay, man hat die Erfahrung gemacht, wenn man halt immer was ändert, Software ist sowas Kompliziertes, man kann es nie überschauen, dass man macht einen Fehler raus und man hat das nicht berücksichtigt, dass dann an anderer Stelle, wo man nie drauf kommen wird, poppt halt dann was anderes hoch und macht da Probleme. Und es ist einfach die Erfahrung, dass das ja niemand das überschaut. Und die Strategie von Debian ist, dass so ein Stable Release, dass das halt wirklich dann so gelassen wird im Wesentlichen und wirklich nur gravierende und klare Fehler, wo man wirklich halbwegs gut überschauen kann, dass es nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat, werden noch behoben, aber im Großen und Ganzen ist es fest. So, es gibt aber auch die Möglichkeit, die sogenannte Testing-Distribution zu wählen. Das ist dieser Bereich Testing. Ja, sagt schon der Name. Das wird jetzt heißt zurzeit Stretch. Also man hat immer auch so einen Codename. Der zeitige Release ist Jesse, das stabile, und das neue Release wird Stretch. Und Stretch ist im Moment dieser Testing-Bereich, wo die Pakete reinkommen und von unstable, also relativ frisch sind. Und das ist ein stetiger Fluss von neuen Paketen. Und irgendwann es wird jetzt schon angekündigt, im ungefähr einem Jahr wird das eingefroren, das Testing, und wird dann auch im Frühjahr nächstes Jahr kommen, wird es dann zum neuen Stable Release. Ist ein Stück weit wie so ein Rolling Release. Ein Rolling Release ist eine Veröffentlichung, wo die nicht gerade nicht das macht, wie es dieses Stable macht. Ich baue mal alles zusammen, habe dann alle meine Versionen und das halte ich fest, sondern da ist immer stetiger Fluss von neuen Paketen, von neuen Fehlern, aber natürlich auch von reparierten Versionen. Dann kann man noch sagen, okay, ich möchte wirklich sozusagen die heiße Ware, wie sie direkt kommt von den Upstream-Projekten, das ist die Unstable-Distribution, die heißt immer SID. Und die ist eigentlich nicht gemeint unstabil im Sinne von, da sind viele Fehler in den Anwendungen, sondern eigentlich bezieht sich das auf die Abhängigkeiten. Also da geht ein Paket direkt rein, aber womöglich fehlen noch Abhängigkeiten, passen Versionen nicht richtig zusammen und dann wartet man dort ab, bis alles zusammenpasst und dann geht es in Testing rein. Also das Unstable heißt eigentlich nicht, es ist manchmal auch so, dass ein Maintainer sagt, okay, tue es mal jetzt in Unstable rein, ich weiß, das ist noch nicht perfekt, aber dann wird es schon mal getestet. Eigentlich ist nicht das unstabil von den Programmversionen her, sondern von diesen Abhängigkeiten. Dann noch was, was relativ unbekannt ist, deswegen habe ich es hier extra nochmal reingenommen. Eine Kritik, die gerade aus dem Unternehmensbereich an Debian oft herangetragen wurde, war ja, alle zwei Jahre macht ein neues System, das ist relativ kurz. Wenn wir uns einen Server da hinstellen, nach 2 Jahren müssen wir den auf die nächste Version bringen und wenn alles toll läuft, dann wird man es eigentlich lieber so lassen. Und ja, Debian hat dann immer gesagt, ja, wir kümmern uns darum, dass wir so gute Qualität haben, dass man leicht auf die nächste Version gehen kann, ohne dass man da neu groß alles einrichten muss, sondern dass dieser Upgrade auf die nächste Version, dass der problemlos möglich ist. Jetzt weiß jeder, das ist sehr oft so. Debian hat auch den Ruf, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings ist es klar, wenn ich ein System habe, das läuft, das kann nur, und alles ist so, wie ich es haben will, es kann eigentlich nur schlechter werden. Im besten Fall ist es gleich gut. Und es haben sich ein paar Leute zusammengetan, Freiwillige und auch Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir machen eine Initiative, dass wir jedes Release 5 Jahre unterstützen können. Und das ist ein Projekt, das jetzt schon Visi, also Squeeze, hat es auch schon unterstützt, das ist jetzt gerade ausgelaufen, das war das 2 Releases vor dem jetzigen Stabil. Ist gerade der Support ausgelaufen nach 5 Jahren. Visi läuft jetzt noch und Jesse wird dann auch ab dem Auslaufen 2018 den Support übernehmen bis ungefähr 2020. Und damit ist man auch in dem Unternehmensmarkt gut aufgestellt. 5 Jahre, es gibt schon Distributionen, die das noch länger machen, aber die kosten dann halt richtig Geld. Das Problem mit diesen Sachen ist, dass es diese Sicherheitslücken dazu zu reparieren über so einen langen Zeitraum ist sehr aufwendig und es ist für die Entwickler es ist richtig Arbeit. Es ist Software, die ein Stück weit längst weiterentwickelt worden ist. Man muss dort aber noch Fehler beheben und es ist für ein Projekt, das von Freiwilligen lebt, diese Arbeit macht niemand freiwillig, sagt man so. Und deswegen braucht man da die Leute, die dort mitmachen, werden zum Großteil kriegen auf Stundenbasis von diesem Unternehmen, die da involviert sind, kümmern die sich darum und machen das. Ist für einen Server super interessant, für einen Desktop, wo ich es selber verwende, kann ich auch machen, aber da habe ich mehr. Profitiere ich meistens mehr davon, wenn ich halt neue Versionen von Programmen habe, wenn ich neue Features habe. Okay, noch ein Wort zu der Architektur und zu dem Release-Ablauf. Debian unterstützt sehr, sehr viele Architekturen, deutlich mehr als viele andere Distributionen. Wenn man einen normalen Computer heutzutage hat, wenn man heute kauft, hat man AMD 64, also 64-Bit-Architektur. Jeder halbwegs neue Rechner ist dieses AMD 64, diese Computerprozessorarchitektur. In die Jahre gekommene ältere Hardware, aber ja, man findet es immer weniger, haben die 32-Bit-Architektur, die 386. Und man sieht hier, Debian unterstützt, so wie es hier ist, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Architekturen. Für normalen Desktop-Anwender ist das oft nicht so wichtig, wie gesagt, der interessiert sich für die hier oben, für die 2. Aber manchmal sollte man sich dessen auch bewusst sein, dass es noch deutlich mehr Architekturen gibt, hier in ARM-Architekturen und hier unten auch noch weitere. Im normalen Consumer-Rechner hat man das nicht. Und das muss alles auch mit berücksichtigt werden. Also einfach nur als Hintergrundinformation. Es gibt auch dann noch solche inoffiziellen Ports, die nicht offizielle Release-Ports sind, die bleiben immer in Unstable. Die werden nicht in dem nicht in dem Sinn released. Okay, das war ein kleiner Überblick über das Projekt. Einfach, wenn man was drüber liest, was drüber hört, dass man ein bisschen den Hintergrund kennt. Für mich ist das einfach eine tolle Sache, sagen wir mal so, oder für mich ist der wichtigste Grund, dass es so ein freiwilliges Projekt ist, wo jeder mitmachen kann. Da kann man sich, oder kann ich mich super mit identifizieren. Da gestalten wirklich mir was. Und da ist nicht irgendein Big Boss oder so, wo da letzten Endes irgendwie einen Hahn zudrehen kann oder so, sondern das ist unsere Sache, das machen wir. Und das ist, für mich das Tolle daran ist. Okay, jetzt möchte ich ein bisschen auf die Installation eingehen. Erstmal zu der Frage, die vorher hier vorne war, zu den Installationsmedien. Also es gibt für jeden Zweig der Distribution gibt's Quellen, wo man die CDs, das Installationsmedium runterladen kann. Einmal für Stable. Ich habe hier mal das draufgeschrieben. Die Folien stehen auch nachher jedem zur Verfügung. Kann man das nochmal anschauen, kann es nochmal nachlesen. Einfach vollständigkeitshalber habe ich sie überall ausgeführt. Also Stable Release, das ist auch das, wenn man auf die Homepage von Debian geht und da gibt es rechts oben so ein kleines Icon, Install oder so heißt das, installieren. Und dann kriegt man hier so einen ISO-Image, das man auf eine CD brennen kann oder auf einen USB-Stick. Zeige ich noch gleich, wie man das machen kann. Und dann kann man damit installieren. Wer sagt, okay, ich kenne mich eh schon ein bisschen aus und ich möchte mal dieses Testing ausprobieren, der kann gleich direkt dieses Testing installieren. Da werden jede Woche werden da neue Abbilder gemacht oder sogar täglich. Aber das wöchentliche Abbild ist eigentlich immer, ich glaube, das ist ein bisschen genauer getestet, dass das wirklich funktioniert. Das andere geht automatisch. Das kann man hier bekommen. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch relativ unbekannt ist. Das ist, es gibt CDs, die nicht freie Firmware enthalten, die man oft heute braucht für hauptsächlich aus meiner Erfahrung, so wenn man so Installationen macht, im Freundeskreis war immer fürs WLAN. Und wenn man das jetzt während der Installation schon braucht, eventuell so einen WLAN-Chip, dann kann man direkt so ein Firmware-Image, das sind inoffizielle Images, ich werde nachher noch das bisschen erläutern, warum das inoffiziell ist, kann man das verwenden. Oder wenn man sich ersparen will, nachträglich das gewisse Hardware zum Laufen zu bringen. Das erkläre ich aber nachher noch genauer. Okay, wie geht man vor? Ich glaube, wenn jetzt, so wie ich es gesehen habe, die meisten schon mal so eine Installation generell durchgeführt haben, man muss erstmal das Image runterladen. Hier ist das auf der Kommandozeile gemacht, kann man aber auch im Browser, ist eigentlich wurscht. Was sich empfiehlt, denke ich, immer ist, dass man nochmal checkt die Kontrollsumme, dass man wirklich nicht im Download irgendwie, ich glaube, es kommt selten vor, also ich hatte da noch nie eigentlich ein Problem oder könnte mich nicht erinnern, dass wirklich das, was man nicht irgendwie was verloren gegangen ist, der das falsch auf die Platte geschrieben hat oder so, da gibt es so eine Checksumme und da kann man sich ausrechnen lassen, was sozusagen in dem ISO-Image drin ist und wenn das übereinstimmt mit einer Datei, die heißt MD5SAM, die liegt an der gleichen Stelle, deswegen habe ich das hier nochmal hingeschrieben, MD5SAM, dann sollten diese Nummern übereinstimmen. Wenn die nicht übereinstimmen, dann heißt es einfach, dass man nicht das Abbild hat, das auf dem Server liegt, sondern irgendwie, was sich daran verändert hat. Für die Experten, der Vollständigkeit halber, jetzt kann es natürlich sein, jemand will einem da was unterjubeln, ist ja mittlerweile gang und gäbe, was man so hört von den Geheimdiensten. Also, ich weiß nicht, ob es für einen Privatmann ist, wahrscheinlich eher nicht gang und gäbe, weil wenn das zu oft passieren wird, dann wird es ja auch auffallen. Was könnte so ein Geheimdienst machen? Der schiebt einem ein anderes ISO-Image unter und schiebt einem aber auch eine andere Datei unter, wo diese Kontrollsummen drin stehen. Und dann wird man sagen, ja, ich habe es richtig heruntergeladen, aber eigentlich hat man was anderes. Es ist sogar passiert, jetzt, ich glaube, bei Linux Mint, dass da eingebrochen wurde auf den Download-Servern für ein, zwei Tage, wurde dieses ISO-Image ausgetauscht. Und wenn natürlich da jemand dieses Checksummen-File auch austauscht, ja, dann denke ich, alles richtig gemacht, Download hat funktioniert, ist alles perfekt. Dabei hat mir eigentlich jemand was Gefälschtes untergeschoben. Und das kann ich prüfen, indem ich, das ist alles kryptografisch signiert, und ich muss, oder ich kann prüfen, dass halt dieses Checksummen-File wirklich das Original von Debian ist. Und ich habe es hier auch vollständigkeitshalber, wie gesagt, das ist mehr was für Experten. Ich habe diesen öffentlichen Schlüssel, habe ich auf dem Debian-System schon drauf. Also wenn ich schon ein System habe, dann kann ich das direkt mit dem Kommando hier, kann ich das prüfen, ob mir da nicht irgendwie ich noch Fälschung auferlege. Okay, aber ich glaube, wer das nochmal nachschauen will, kann das dann nochmal nachlesen. Das führt jetzt sonst zu weit. Okay, dann kann man heute, ja, manche Laptops, Computer haben gar kein CD-Laufwerk mehr. Muss man von USB-Stick booten. Und alle diese CD-Images, die sind alles sogenannte Hybrid-Images. Man kann die auf CD brennen und dann booten. Oder man kann sie auf so einen USB-Stick kopieren. Muss man beachten, alles auf dem Stick wird runtergelöscht. Ich habe hier mal das Kommando hingeschrieben von einem Linux-System. Kann man es einfach mit Copy und dann auf das Device. Das Device, also das Gerät, findet man raus mit dem Kommando dmesc. Da zeigt er dann, wenn man da sowas ansteckt, zeigt er an, den Namen hier, das X muss man ersetzen. Wenn man eine Platte eingebaut hat in den Laptop, dann ist das hier üblicherweise B. Sollte man aber nochmal testen, überprüfen, nicht, dass man irgendwie sich eine eigene Festplatte oder so überschreibt. Und dann kann man das da drauf machen, drauf flashen und kann dann von dem Stick booten. Wenn das irgendwie nicht funktioniert, da kursieren aber auch diverse Anleitungen. Also da, wenn es nicht gleich geht, einfach nochmal recherchieren. Auch für andere Betriebssysteme gibt es da überall Möglichkeiten.
Das ist eher
Idee. Ja, das kann man auch, aber das ist im Prinzip noch einfacher. Wo ist das Mikrofon? Ach so, ja, die Frage war, man kann das auch mit dem Kommando dd machen. Das heißt Destroy Disk.
Nicht ganz, nee.
Und das ist so die klassische Methode. Ich finde das ein bisschen einprägsamer, vor allem weil das DD, genau daher kommt dieser Name, oder ja, ist natürlich nicht der offizielle Name. Der ist relativ heikel und hier ist ein bisschen, ist man mehr vertraut mit üblicherweise. Ja, das funktioniert auch.
Das
also die Frage,
auch,
ob das auch Bemerkung funktioniert. Bei mir, ich mache es immer so und bei mir hat es immer funktioniert. Okay, jetzt habe ich hier nochmal aufgeschrieben, auch das ist mehr eine Ansammlung für jemanden, der Probleme hat bei der Installation. Brauchen wir jetzt nicht alles gut durchgehen. Ja, ich muss mein System ja vom USB-Stick booten. Wie kriege ich meinen Laptop dazu, dass der vom USB-Stick bootet? Da muss man das einstellen, manchmal kann man das auswählen mit F12, mit Escape. Das ist bei jedem Laptop ein bisschen anders, da muss man einfach recherchieren und nachschauen, wie funktioniert das. Angesichts der Zeit machen wir da gar nicht lang mit rum. Wenn ich dann gebootet habe, schaut es so aus. Heute haben wir aber auch die neuere Hardware, bootet alles mit UEFI. Und dann muss man schauen, dass das System auch das Installationssystem auch mit UEFI bootet. Und man erkennt es daran, dass es, wenn es mit UEFI bootet, so aussieht, dieser Installer. Das steht hier dann auch dran, UEFI-Installer. Und man muss gucken, dass man das Richtige dort erwischt. Also wenn ich ein BIOS habe, sieht es so aus. Und wenn ich über UEFI boote und UEFI normalerweise verwendet, sieht es so aus. Also das sieht man eigentlich gleich. Und da einfach drauf achten und dann geht's los. Installation ist nicht ganz so komfortabel, wie man es vielleicht von anderen Systemen kennt, aber ehrlich gesagt ist es auch nicht wesentlich komplizierter. Es sieht nicht so schön aus, ist aber, denke ich, auch nicht so wichtig, weil man das ja eigentlich einmal im Leben vom Computer macht und dann im besten Fall nie wieder. Und für die halbe Stunde, wo ich das angucken muss, muss man sich ja auch nicht verkünsten. Es gibt auch einen grafischen Installer, zeige ich auch nochmal Bilder. Was ist der kritische Punkt bei der Installation? Der ist, wenn ich ein anderes System habe, und ich möchte es erhalten und möchte mein System daneben installieren. Das habe ich hier jetzt nochmal herausgegriffen. Man muss mehrere Fragen beantworten. Ich glaube, die sind kein Problem. Und dann kommt man zu der Partitionierung, also zu der Aufteilung der Festplatte. Und da mache ich immer so, dass ich, da gibt es dann gesamte Platte nutzen und halt hier kann ich verschlüsselte Platten und Local Volume Manager heißt, das sind eher spezielle Sachen. Dann sage ich natürlich, nee, gesamte Platte nutzen, dann ist mein anderes Betriebssystem weg. Will ich nicht. Also mache ich manuell und es hört sich schon gefährlich an. Ist aber eigentlich nicht so, wenn man ein bisschen weiß, wie es funktioniert und das möchte ich genau hier liefern. Da hat man jetzt eine Auflistung von den Partitionen auf seiner Festplatte. Ich hatte jetzt leider kein System, wo ich gerade so eine typische Windows-Installation habe, aber man muss gucken, welche der Partitionen hier ist das, was meistens bei Windows das C ist, einfach die Datenpartition ist meistens die größte. Und heute ist das ja meistens dann riesig viel, was weiß ich, 400 Gigabyte oder so. Und da, die will man verkleinern und dann haben wir freien Platz und da wollen wir dann rein installieren. Und die wähle ich hier aus. Ich habe jetzt einfach hier halt so eine große Partition drauf gemacht und hier war noch so ein Swap. Ist jetzt mal egal. Also ich wähle diese Partition, die ich verkleinern will. Und das sage ich, gibt es hier die Frage, Partitionsgröße verändern und das wähle ich dann aus. Und dann dauert das sehr, je nachdem, wie alt der Computer ist, wie groß die Partition ist, wie viel da draufgeschrieben ist, kann das sehr, sehr lang dauern. Also wirklich so, dass man ein bisschen nervös wird. Aber ich kann sagen aus Erfahrung, das hat immer funktioniert. Also auf keinen Fall irgendwie in Panik verfallen, irgendwie abbrechen oder sonst was, sondern einfach warten. Man sieht oft das Lämpchen von der Festplatte, blinkt dann auch noch so und einfach warten, das kann 10 Minuten dauern. Gerade wenn man oft kommen die Leute mit alter Hardware, dann braucht es natürlich noch länger. Die Platten sind langsam, schon lang benutzt, alles fragmentiert auf dieser Platte und der muss das da umschaufeln, muss da einen Platz freischaffen. Das braucht einfach Zeit. Also da nicht die Nerven verlieren, einfach warten. Und wenn das dann gelungen ist, also noch was, der Fortschrittsbalken, falsche Richtung. Das irritiert auch und der geht auch nie weiter. Also der bleibt so. Und ja, nicht nervös werden, einfach warten. Wenn das dann gelungen ist, und ich kenne es nur so, dass es gelingt, dann hat man einen freien Platz auf dieser Festplatte. Und jetzt geht man einfach auf das geführte Partitionierung, meine ich, heißt es auf Deutsch, aber ist dann eigentlich auch klar. Und wenn man das macht, dann kann man jetzt sagen, benutze die größte freie Platz auf der Festplatte und dann muss man gar nichts mehr machen. Dann teilt er diesen Platz ein, diesen neu geschaffenen Platz, macht normalerweise 2 Partitionen. Eine fürs System und eine Swap-Partition, so eine Art Auslagerungspartition. Und ja, dann geht die Installation weiter und der Rest ist eigentlich keine Kunst mehr. So sieht das Ganze grafisch aus, sieht ein bisschen netter aus, ist aber von der Funktionalität und von den Möglichkeiten exakt das Gleiche. Okay, dann kommt nochmal ein Punkt, ja, hier habe ich das nochmal gemacht, genau. Wo sich Debian auch ein bisschen unterscheidet von den anderen Distributionen. Debian hat nicht so einen bevorzugte Umgebung, dass es sagt, okay, wir machen KDE oder wir machen Unity oder was weiß ich, was da alles gibt, sondern eigentlich werden unterschiedlichste Umgebungen angeboten und ich kann die auswählen. Standardmäßig ist GNOME, aber das hängt ganz von den Maintainern ab, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das bis zum geht nicht mehr poliert wird und alles andere läuft unter ferner Liefen, sondern auch andere Umgebungen werden hier sehr gut unterstützt und kümmern sich entsprechenden Entwickler sehr darum, dass das gut geht. Also man hat da auch große Wahlfreiheit, man wählt dann aus, man kann auch mehrere im Prinzip installieren hier und wird es installiert und man ist fertig. Okay, noch ganz kurz hier auch, will ich auch nicht weiter drauf eingehen, es gibt immer wieder mit dem UEFI, bisschen Probleme. Meistens liegt es, glaube ich, dass das wirklich Firmware-Fehler sind. Also dass der Hersteller, der testet das mit Windows, das hält sich nicht an die Spezifikation. Und ich hatte es jetzt erst vorletzte Woche, da haben wir eine Installation gemacht, danach war alles schön installiert, aber wenn man den Rechner gestartet hat, hat sofort Windows gestartet. Also ich hatte nie ein Menü, wo ich mein System auswählen kann. Die Lösung war dann die, dass man den Bootloader, also das UEFI muss eigentlich das alles anbieten, diese verschiedenen Systeme, aber da gibt es halt welche, die haben da ein Default und das ist halt Windows und das bleibt halt einfach so. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich das, was da gestartet wird, habe ich überschrieben, mache Sicherheitskopie davon und so und habe dann das überschrieben mit dem Grub-Firmware und dann wird die gestartet und dann hat man die Auswahl zwischen den Systemen. Also da hier ein paar Tipps drauf, muss man eventuell nochmal recherchieren. Findet man auch im Netz, wenn man ein bisschen weiß, also da muss man eventuell nochmal was an. Aber das ist auch völlig unabhängig von der Distribution, das ist für alle Distributionen ein Problem. Okay, dann komme ich zur Firmware-Problematik. Was ist das Problem? Unsere Welt wird immer vernetzter, wir haben immer mehr elektronische Geräte, die am Netzwerk angeschlossen sind und ich meine, die Nachrichten der letzten Jahre genügen eigentlich schon zu argumentieren, dass solche Firmware, die wir nicht kontrollieren können, die keine freie Software, wo wir den Quellcode nicht haben, zu Problemen führt. Das eine Beispiel ist das mit den Geheimdiensten. Wir können nämlich sicher sein, was wirklich auf unseren Computern passiert. Wir wissen, dass Geheimdienste daran interessiert haben, da halt Zugriff sich zu verschaffen, dass die großen Einfluss haben auf die Unternehmen, die das produzieren und so weiter und so fort. Und ja, wenn wir das kontrollieren wollen, unsere Computer, ist einfach klar, dass wir den Quellcode haben. Das ist immer noch schwer genug. Das zweite Beispiel ist das mit VW. Auch da sieht man, dass ja, wir haben eigentlich als Gesellschaft gesagt, dass wir unsere Luft reinhalten wollen, dass da gewisse Standards erfüllt sein sollen und dass sich das verbessern soll, dass man technologischen Fortschritt sich da auch auswirkt. Und was wird gemacht? Es wird eigentlich ja, betrogen und ich meine, das können wir uns sparen. Ich meine, dann brauchen wir die Regeln nicht, wenn man die einfach nur seine verbesserte Abgasbehandlung nur einschaltet, wenn es halt auf dem Prüfstand steht. Und ja, auch das ist sowas, wo man sagt, okay, wenn wir halt nicht reingucken können und es wird immer schlimmer werden, weil halt diese Firmware immer mehr macht, das sind schon regelrechte eigene Betriebssysteme, die da unter unserem schönen Betriebssystem drunter liegen, da wird es immer schwieriger. Da ist eine Meldung.
Die Frage war, ob wir positiv vorspielen. Sorry.
Also, das Problem ist, ja, ich sehe jetzt, dass wir mit der Zeit ein bisschen knapp werden. Das ist ein bisschen ein eigenes Thema. Vielleicht machen wir das eher am Ende noch, wenn noch Zeit bleibt. Okay?
Also da hast du jetzt noch knapp eine Viertelstunde.
Ja, genau. Aber es kommt auch ja noch ein bisschen. Okay. Wie geht Debian damit um? Da muss man sich erinnern an diesen Debian Social Contract. Unsere Prioritäten sind einerseits die freie Software und da muss man sagen, ja, da ist für solche nicht freie Firmware ist da kein Platz. Aber es sind auch gleichzeitig die Benutzer. Es ist ein bisschen ein Spannungsfeld. Es nutzt nichts, wenn man sozusagen da ganz idealistisch ist und sagt, ne, sowas benutze ich nicht, weil dann kann man eigentlich keinen Computer mehr benutzen. Oder nur sehr, sehr wenige. Gleichzeitig sollte man sich aber auch bewusst sein, was die Problematik ist und die Politik ein bisschen von Debian ist halt, dass man das, ja, dass dieses Bewusstsein halt einfach da bleiben soll. Sonst wird das vielleicht doch nach und nach verwässert, weiß man nicht. Und irgendwann, das, wo man sagt, ja, jetzt stell dich nicht so an, muss man ein bisschen pragmatisch sein, Hauptsache die Kiste läuft mal. Irgendwann ist es dann halt doch so, dass einem mehr und mehr die Idee von freier Software eigentlich verloren gegangen ist. Also was macht Debian? Debian sagt ganz klar, dass die nicht freie Firmware, dass die nicht Teil von Debian ist, aber dass es als ein Service gewissermaßen trotzdem Programme und Firmware zur Verfügung gestellt wird, die entweder von nicht freier Software abhängt oder die selber nicht freie Software ist. Natürlich muss man die Software verteilen können. Nicht frei heißt hier im Sinn halt dieser Debian Free Software Guidelines, also dass ich einen Quellcode habe, dass ich es verändern darf und so weiter. Und man kann diese Paketquellen für diese nicht freie Software einfach einschalten. Normalerweise hat man die Sektion Main heißt die, und man kann jetzt einschalten Contrib und Non-Free, indem man das einfach in eine Datei einträgt. Das ist ganz einfach, kann man mit dem Kommando sudo apt-get sources, und da findet man diese Zeilen hier und man schreibt einfach hinter das Main Contrib und Non-Free. Okay? Man kann das auch hier mit so einem Kommando machen, habe ich hier unten mal, für die, die ja schon weiter sind. Gibt es jemanden, der noch nie mit so einem Terminal gearbeitet hat? Oder frage ich mal anders, wer hat schon mal mit dem Editor einfach eine Datei verändert? Jo, also das ist kein Hexenwerk, sagen wir so. Wenn jemand das noch nie gemacht hat, nicht abschrecken lassen. Das kann wirklich jeder. Man darf sich davon nur nicht abschrecken lassen. Okay, dann muss man Paket-Cache gewissermaßen aktualisieren, dass das System wieder weiß, was habe ich alles für Pakete. Dann kennt es auch diese Firmware-Pakete. Und ein Paket, was ich standardmäßig immer installieren würde, wäre der Microcode für die CPU. Also das ist im Paket. Ich mache es immer so, dass ich sudo apt install firmware Linux, und dann sieht man hier, da ist AMD 64 Microcode und Intel Microcode. Das ist der, ein bisschen eine Firmware, die auf der CPU, manchmal hört man das so, CPU-Hersteller haben irgendwie einen Bug in ihrer CPU, und das können die über diesen Microcode können die das reparieren. Also das ist eigentlich schon empfehlenswert, dass man das hat. So, dann, wie gesagt, braucht man das oft für irgendwelche WLAN-Treiber. Ich habe mal probiert, ich habe so WLAN-Sticks, habe die angesteckt, und dann läuft der erstmal nicht. Wie findet man raus, was ist da los? Das ist immer der Befehl dmesc. Okay, ich gebe den ein, und wenn ich dann suche nach Firmware, dann kommt immer sowas hier. Da sehe ich sofort, fail to load irgendwas, failed with error, couldn't load Firmware. Und mehr Informationen braucht man eigentlich gar nicht. Einfachste ist, man kann da jetzt natürlich googeln anfangen, irgendwie findet man dann raus, welchem Paket ist die richtige Firmware. Kann es aber auch mit Bordmitteln machen. Einfach apt-search, und dann kann man hier einfach so mal rauspicken, muss man vielleicht ein bisschen probieren, mit was funktioniert denn das. Und dann spuckt er einem hier auch schon aus, Firmware ZDL 1.2.11 stable, die Version, und die kann man installieren und dann funktioniert das. Zweites Beispiel habe ich hier auch nochmal gemacht. Das war Androson Firmware-Stick. Da wird angegeben, okay, das ist die Datei, die da fehlt. Kann ich das genauso machen? Ich habe hier mal probiert, mehrere Varianten. Einmal habe ich das eingegeben und da gibt er mir das Paket. Und wenn ich nach der Datei suche, gibt er mir auch das Paket. Bei mir hat das immer funktioniert mit den Befehlen. Ich habe nochmal geguckt, wenn man jetzt wirklich nur die Datei hat, wo auch immer man die herkriegt, die da fehlt, und man möchte wissen, in welchem Paket die ist, kann man auch direkt in allen Paketen nachschauen, ob die Datei dort drin ist. Da braucht man allerdings das Paket apt-file, heißt es, muss man erstmal installieren, muss man das updaten hier mit dem Kommando, und dann findet man das dort auch, in welchem Paket finde ich so eine Firmware, und dann installiere ich das und dann soll es funktionieren. Okay, dann komme ich zum Abschnitt Backports. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr war das ein Artikel in der CT, ist ja eigentlich eine renommierte Zeitschrift, wurden verschiedene Distributionen vorgestellt und Debian unter anderem auch, und Backports wurden nicht erwähnt. Und ich habe dann einen Brief hingeschrieben, E-Mail, gesagt, ja, das ist eigentlich total wichtig, das löst viele Kritik, viele Probleme oder viele, was oft Debian kritisiert wird, ist damit eigentlich gelöst und es sollte eigentlich dort erwähnt werden. Dann hat er gesagt, ja, er hat es vergessen. Und Das ist ein bisschen schade, weil das Backports eigentlich ganz geschickt ist. Was ist das? Ja, ich habe erklärt, wie dieses Stable entsteht, und es hat dadurch, dass es halt so Wert auf diese Stabilität gelegt wird und ja, es eingehend getestet wird, hat es natürlich nicht die brandneueste Hardware da drin, Software da drin. Und jo, vielleicht gab es ein Paket noch, wo er noch gar nicht paketiert, eine Software, oder vielleicht ist sie wieder rausgeflogen, weil sie Fehler hatte. Jetzt gibt es das, aber es ist nicht in Stable. Und das Backports ist dafür da, ups, falsch, dass man auch neue Software in dem Stable verfügbar machen kann. Wie funktioniert das? Wir brauchen eine neue Paketquelle, und zwar das Backport. Das kann man einfach so machen, wieder mit dem sudo apt-edit sources. Und ich schaue, was habe ich da für normale Quellen. Und da füge ich einfach, kopiere ich die und schreibe einfach anstatt Jesse, schreibe ich Jesse Backports hin. Und mache dann wieder Aktualisierung von meinem Paket-Cache. Und dann kann ich hergehen und sagen, okay, was möchte ich installieren? Das mache ich mit dem Kommando am einfachsten, sudo apt. Und dann muss ich dem sagen, er soll es jetzt aus Backports installieren. Also der tut standardmäßig nichts aus Backports installieren, nur das, wo ich ihm explizit sage. Und das mache ich mit diesem -t Jesse Backports. Hauptanwendung, nagelneuer Laptop und relativ alter Kernel im Debian Stable. Und da habe ich gute Erfahrung damit gemacht, dass man einfach Backports aktiviert und dann Install Linux Image AMD64, und dann wird ein sehr aktueller Kernel aus Backports, das kommt immer eigentlich so nach entsprechender Tests und so, kommt da das ja, aktuelle Linux Release rein.
5 Minuten.
Ja. Also gerade wenn man auf neue Hardware installiert, irgendwas geht noch nicht, und es liegt nicht an der Firmware, ist das die Methode der Wahl, um das zum Laufen zu bekommen. Okay, dann noch ganz kurz, Eiswiesel und Eisdorf. Manche wollen da die neuesten Versionen haben. Debian hat immer das Extended Support Release, und da gibt es auch ein Repository von den Maintainern von den Paketen, mozilla.debian.net, und da kann man auswählen, will man das aktuelle Release, will man das sogar das Entwickler-Release und so weiter, kann man dort alles machen. Noch eine Information dazu ist, dass aus marktrechtlichen Gründen hat ja Debian Firefox umbenannt in Eiswiesel, und es wurde jetzt wohl eine Einigung erzielt, dass das ich weiß nicht, was da genau geändert wurde, dass das jetzt nicht mehr nötig ist. Und in Zukunft wird wieder das Original-Branding, Original-Logo von Firefox da drin sein. Also die Software ist genau die gleiche, aber das von anderen Systemen bekannte Branding kommt halt wieder zurück zu Debian. Okay, bin fast am Ende, noch ganz kurz zum wo bekommt man Hilfe, und dann noch ein ganz kurzer Abschnitt zum Bug-Reporting. Aber das, ja, ist, glaube ich, eher zum Nachlesen. Ich habe hier mal aufgelistet ein paar Quellen. Es gibt viele Mailinglisten. Debian ist aufgrund der Historie eine sehr mail-zentrierte Organisation, weil damals gab es noch nichts anderes. Und ja, es gibt verschiedene, kann man einfach mal auf die Seite gehen und sich die verschiedenen Listen angucken. Empfehlenswert für Hilfe ist, glaube ich, insbesondere das Debian User German. Dann gibt es einen IRC-Kanal. Debian Forum ist auch hier auf den Linux-Tagen mit dem Stand vertreten, ist sehr bekannt dafür, dass es gut funktioniert. Da hat vielleicht auch jeder noch mal eigene Ideen. Und es ist auch oft, dass man was von ubuntuuser.de verwenden kann, oder das Wiki von Arch Linux ist auch, macht einen sehr guten Eindruck, kann man auch oft Informationen bekommen. Also das sind so meine Erfahrungen, hat vielleicht auch jeder ein bisschen andere, können wir ein bisschen zusammentragen. Okay, Bug Reporting, ich denke, angesichts der Zeit überspringe ich das. Ganz kurz, wenn man dann ein bisschen vertraut ist mit dem Support, wie meldet man Fehler? Da gibt es das Programm Report Bug, und es erklärt einem eigentlich alles, also da nicht zurückschrecken, auch wenn es erstmal so einfach aussieht. gibt dann auch eine grafische Oberfläche. Es zeigt einem alle Bugs, die es dort schon gibt. Man kann nachschauen, wurde das schon gemeldet und man kann hier das ergänzen und so weiter und so fort. Okay, das war mal das, was ich erzählen wollte. Soweit mal vielen Dank und vielleicht sind ja noch ein paar Minuten für Fragen.
Also wir haben noch 2-3 Minuten für Fragen. Also wenn noch Fragen sind, jetzt für die Zeit. Kommentare, Anmerkungen, Hinweise. Ja.
Du hast das Apt erwähnt. Kannst du mal was sagen zu Apt versus Aptitude?
Ja, also es gibt verschiedene so Paketmanagement-Werkzeuge. Und die haben alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Es gibt diese grafischen, wie Synaptics heißt es, glaube ich. Und weiß gar nicht, ob noch. Ah ja, auf KDE heißt es Apple. Genau, und gibt da noch weitere. Und ich empfehle immer, dass man sozusagen die bisschen einfacher gestrickten Tools verwendet, die aber auf der Kommandozeile gehen. Und da gibt es apt-get und ein bisschen anwenderfreundliches das apt, wie ich es jetzt hier geschrieben habe. Das ist eigentlich nur eine apt-get-Version mit ein paar nützlichen Default-Einstellungen, dass man ein bisschen farbig ist das dann und so weiter und so fort. Es gibt noch Aptitude, das ist auch ganz gut, weil das braucht man keine grafische Oberfläche, kann sehr gut nach Paketen suchen und das ist halt so eine Encursus-Oberfläche. Also da einfach mal ausprobieren, was es gibt, was einem zusagt. Ich verwende entweder das Apt oder das Aptitude.
Vielleicht eine Ergänzung hinzuzufügen. Aptitude hat noch den weiteren Vorteil, dass es ebenfalls eine Package Resolution Strategie anbietet, die einem doch es ermöglicht, relativ einfach Abhängigkeiten bzw. Broken Packages zu entfernen. Das vielleicht noch so als Anmerkung und ist, wie schon gesagt, also auch in jedem Terminal mit via Encursus verfügbar.
Ich kann aus mehreren Lösungen der Abhängigkeiten kann ich auswählen und so. Da ist es vorteilhaft. Ja, genau. Das Aptitude,
ja. Okay, ich glaube, in Anbetracht des nächsten. Eine Frage, okay, aber dann müssen wir dann leider Schluss machen.
Für die Leute.
Sonst wiederhole ich es kurz.
Für die Leute, die ihre alte Hardware nicht wegschmeißen wollen, sondern weiter benutzen. 32-Bit-Pakete von Debian sind wirklich true 32-Bit im Sinne ohne PAE oder ähnliche Tricks, die nötig wären?
Da weiß ich jetzt nicht ganz, also die haben, ich glaube es ist 486, ab da wird es glaube ich unterstützt. Aber dann nochmal nach, also ich habe gehört, dass da das was eingestellt worden wäre, weil es im Mainline-Kernel rausgeflogen ist. Aber bin ich nicht ganz...
Debian-Wiki empfehle ich da. Okay, dann erstmal vielen Dank und dann gleich bis zum nächsten Vortrag.